Radio Vorarlberg. Fokus. Themen fürs Leben. Mit Marion Flatzmäser.
Wir wollen schön sein und Schönes tun, denn Mangel an Schönheit macht unglücklich und böse. Mangel an Schönheit macht zynisch und bleich.
Ich denke immer, Schönheit ist auch ein Wort, das sich von selbst erklärt. Es ist eine Empfindung. Und wenn ich etwas als schön empfinde, dann weiß ich es. Ich weiß, das ist schön, weil ich es so empfinde. Da muss ich nicht einen Beweis antreten. Das ist einfach dann Tatsache.
Willkommen bei Fokus. Um Schönheit in der Malerei und in der Literatur, um das Verhältnis zwischen Gut und Schön, darum, was ist überhaupt schön, geht es in der heutigen Sendung. Welche Funktion, welchen Wert hat Schönheit in unserer Gesellschaft? In Fokus hören Sie heute zwei Menschen mit spannenden Ansichten. Zum einen die Schriftstellerin Monika Helfer. In ihrem vorletzten Roman mit dem Titel Bagage war die Schönheit ihrer Hauptfigur Maria Anlass zur Eifersucht, rief Neid, Missgunst und Misstrauen hervor. Auch der Schriftsteller Michael Köhlmeier, Monika Helfers Ehemann, lässt uns an seinen Überlegungen zum Thema Schönheit teilhaben. Er hat seinen Vortrag für die Vortragsreihe Wissen fürs Leben der Vorarlberger Arbeiterkammer aufgenommen. Und so übergebe ich das Wort an Franz Josef Köb, der die Einleitung für Michael Köhlmeiers Vortrag gestaltet und dabei nicht nur Schriftsteller, sondern auch den Philosophen Wilhelm Schmidt zitiert.
Die meisten Menschen wissen gar nicht, wie schön die Welt ist, hat Rainer Maria Rilke notiert und gemeint, nur die Kinder wissen noch, wie viel Pracht in den kleinsten Dingen, in irgendeiner Blume, einem Stein, einer Baumrinde oder einem Birkenblatt sich offenbart. Die erwachsenen Menschen, die Geschäfte und Sorgen haben und sich mit lauter Kleinigkeiten quälen, verlieren allmählich ganz den Blick für diese Reichtümer. Das Schöne kann eine Quelle sein, aus der Menschen Kraft schöpfen, Schwierigkeiten zu bewältigen. Das Schöne als Quelle von Resilienz. Mit Schönem meint Wilhelm Schmidt das, wozu ein Mensch möglichst voll und ganz Ja sagen kann. Sich um ein schönes Leben bemühen bedeutet deshalb, das Leben bejahenswerter zu machen. Dabei sind zwei Eigenschaften des Schönen, der Schönheit zu bedenken, die auch für die folgenden Ausführungen von Michael Köhlmeier wichtig sind. Erstens, Schönheit ist etwas Subjektives. Dieses Ja-Sagen ist stets ein individueller Akt. Es handelt sich um eine individuelle Wertung, die nicht von anderen geteilt werden muss und keine Allgemeingültigkeit beanspruchen kann, präzisiert Wilhelm Schmidt. Und zweitens, Sie kennen den Ausdruck zum Weinen schön. Das bedeutet für Wilhelm Schmidt, das Schöne, das bejahenswert erscheint, muss nicht perfekt sein. Und es bezieht sich nicht nur auf Angenehmes, Lustvolles und Positives, sondern auch auf Unangenehmes, Schmerzhaftes und Negatives, weil es tiefere Erfahrungen vermittelt, die einen Menschen nach subjektivem Empfinden reifen lassen können. Schönheit ist auch für den Vorarlberger Schriftsteller Michael Köhlmeier zentral, für sein eigenes Leben und für das gesellschaftliche Zusammenleben. Nichts ist ihm zu gering, zu alltäglich, zu nah oder zu fern, um nicht einen Zauber daran zu finden, sagt sein Freund Hanno Löwy.
Nun aber zum Vortrag von Michael Köhlmeier. Sein literarisches Werk ist mittlerweile beachtlich. Er hat sich mit den Sagen des klassischen Altertums und Märchen beschäftigt, Romane verfasst, ist ein vielbeachteter Redner, der zahlreiche Ehrungen und Preise erhalten hat. Michael Köhlmeier hat, was mich überrascht hat, Mathematik neben Germanistik, Politikwissenschaften und Philosophie studiert. Köhlmeier stellt in der Öffentlichkeit immer wieder kritisch unangenehme Fragen. Doch jetzt viel Vergnügen mit seiner Betrachtung zur Schönheit.
In der griechischen Antike gab es mehrere Götter, die für die Schönheit zuständig waren. Heute gibt es nicht einmal einen Minister. Die Halbbrüder Apoll und Hermes haben das erste Musikinstrument erfunden und weiterentwickelt, die Kithara, aus der die Gitarre und die Lyra wurden, von letzterer sich wiederum die Lyrik ableitet. In den Zeiten, als es noch einen Gott gab, an den alle glaubten und an den nicht zu glauben eine Art Irrsinn war, benötigte die Schönheit zu ihrer Rechtfertigung keine Theorie. Zu behaupten, Schönheit diene der Ehre Gottes, genügte und spornte an, im Gegensatz zu heute, wo Schönheit, wenn sie nicht wenigstens so etwas wie Umwegrentabilität vorweisen kann, scheel angeschaut oder gar als unsinnige Geldverschwendung bezeichnet wird und die Künstler, also die Hervorbringer von Schönheit, als Parasiten beschimpft werden. Haben die Auftraggeber des Ulmer Münsters an eine mögliche Umwegrentabilität gedacht, als sie ein Bauwerk errichten ließen, in dem bei seiner Einweihung fast 10-mal so viel Menschen Platz fanden, wie die Stadt Einwohner zählte? Bombastische Schönheit zu Ehren Gottes. Wie aber kann es gelingen, in der Schönheit, wo sie nun nicht mehr Gottesdienst ist, Menschendienst zu entdecken? Ist sich der Mensch selbst nicht groß genug, um sich selbst zu feiern, in einer Art säkularer Sakralität? Beinhaltet die Hochschätzung des Menschen und seiner wunderbaren kulturellen Leistungen nicht die Kraft zur Demut vor dem Menschen im Allgemeinen, und ist Demut vor dem Menschen nicht gleichbedeutend mit dem Respekt, weil in jedem Menschen der Funke glost, der einst der Göttliche genannt wurde? Wird in der Kunst nicht der Mensch gefeiert? Hatte es ein Kunstwerk je nötig, sich darüber hinaus zu rechtfertigen? Der Mensch soll edel, hilfreich und gut sein, wie Goethe in dem Gedicht schreibt, das er ausgerechnet mit das Göttliche übertitelt. Solche Forderungen aufzustellen und einzulösen, ist eine Kulturleistung, die man sich leisten muss und die man sich auch leisten kann. Bei dem heutigen Reichtum unserer Gesellschaft leichter als je zuvor, wenn man nur will. Ich gebe zu, über nichts spreche ich lieber als über Schönheit. Mit meiner Frau beim Frühstück, beim Mittagessen, beim Abendessen, dazwischen auch. Das heißt aber nicht, dass wir nur über Literatur oder Kunst sprechen. Nein, wir sprechen übers Kochen, das Einkaufen im Supermarkt, über unsere Kinder und Enkel und über die hilfsbereiten Nachbarn. Monika erzählt mir von ihren Träumen und was sie erlebt hat, als sie über den Berg ging, was sie jeden Tag tut. Und am Abend sprechen wir mit Freunden, wie dem Theatermann Hubert Dragaschnik, und er erzählt uns von seinem Theater, an dem er sich mit Begeisterung, Wut und Liebe nun auch schon seit über 30 Jahren abarbeitet. Das ist das Leben. Und das Leben interessiert mich am meisten unter dem Gesichtspunkt der Schönheit. Und tatsächlich lässt sich fast alles unter diesem Gesichtspunkt betrachten. Ich möchte Sie an den Film »Das Leben ist schön« von Roberto Benigni erinnern. Und zwar an jene Szene, als der Held im Konzentrationslager eine Opernarie über den Lautsprecher schickt, über den sonst nur böse Befehle auf die Gefangenen einbellen und wie plötzlich ein Schweigen und eine Stille eintreten und der Zuseher spürt, dass die Schönheit des Gesangs den Gedemütigten und Geschundenen, aber auch uns im bequemen Kinosessel, zutiefst spüren lässt. Der Mensch könnte etwas Großes sein. Seine Würde ist heilig und seine Werke sind göttlich. Ich möchte erinnern an die Schönheit, die uns in jedem Buch begegnet, in dem ein Mensch seine Gefühle und Gedanken mitteilt, an die Schönheit der Songs von Bob Dylan, Neil Young oder Townes Van Zandt, an die Schönheit in der Malerei meines Sohnes Lorenz, wenn er über eine 15 Meter lange Zeichnung die Ereignisse eines einzigen Nachmittags in Bilder übersetzt. Und wie schön wäre es zu tanzen zur Stimme von Leonard Cohen. Dance me to your beauty with a burning violin, dance me to the end of love. Ich las die Nobelpreisrede von Bob Dylan, in der er drei Bücher nennt, die ihn und seine Kunst besonders beeinflusst haben. Darunter ist der Roman Im Westen nichts Neues von Erich Maria Remarque. Und wie es der Zufall will, habe ich dieses Buch erst vor kurzem wieder gelesen. Ich hatte es zum ersten Mal gelesen, als ich 19 war und mich rüstete, den Wehrdienst zu verweigern. Ich hatte das Buch als einen Antikriegsroman in Erinnerung. Aber es ist viel mehr. Eben weil es die große Weltgeschichte, den Ersten Weltkrieg, lediglich als Kulisse verwendet, vor dem das eigentliche Drama gezeigt wird, nämlich nicht die Verheerung eines Landes oder einer Gesellschaftsordnung, nicht die Entwertung aller Werte, nicht die Implosion von Ideen, nicht das Gemälde einer Epoche, sondern die emotionale, geistige, moralische und zuletzt physische Zerstörung eines Menschen. Und dennoch ist dieser Roman schön. Und warum? Weil er uns ahnen lässt, auf jeder Seite, was aus diesem Menschen, diesem einen Menschen hätte werden können. Wenn wir über Schönheit sprechen, dürfen wir aber die Hässlichkeit als ihr Gegenteil nicht aus dem Blick verlieren. In alten Zeiten wurden sogar die Waffen geschmückt. Ja, besonders die Waffen, denken wir an die schwelgerische Beschreibung von Achilles Schild in der Ilias des Homer. Im Dreißigjährigen Krieg wurden die Uniformen der Soldaten mit größter Sorgfalt und Liebe für das Detail genäht und sie waren in den fröhlichsten Farben gehalten, obwohl ihr Zweck einzig darin bestand, möglichst bald mit Blut durchtränkt zu sein und im Dreck zu verrotten. Die maßlose Hässlichkeit dieses großen europäischen Vernichtungskrieges, der vor 400 Jahren begann, wurde durch die zierliche Schönheit der Soldatenuniformen erst verdeutlicht. Ein Roman wie der Simplicius Simplicissimus von Grimmelshausen ist schön, obwohl wir darin von Bestialitäten erfahren, die wir nicht für möglich gehalten hätten. Die Schönheit der homerischen Epen verharmlost keineswegs die Ungeheuerlichkeiten des ersten halbmythischen, halbhistorischen abendländischen Krieges. Schönheit ist nicht niedlich. Sie verschleiert nicht, wo Klarheit gefordert, sie beruhigt nicht, wo Unruhe gefragt ist. Sie macht deutlich. Schönheit ist ohne Humanität nicht denkbar. Schönheit ist keine behübschende Sache. War denn alles umsonst? Hat Picasso vor 80 Jahren seine Guernica umsonst gemalt? Hat Hans Fallada vor 70 Jahren seinen Roman »Jeder stirbt für sich allein« umsonst geschrieben? Hat Hans Werner Henze vor 60 Jahren seine Undine umsonst komponiert? Hat Jimi Hendrix sein Requiem auf den Vietnamkrieg in Woodstock umsonst gespielt? Hat Alfred Hrdlička sein Mahnmal gegen Krieg und Faschismus umsonst aus dem Stein gehauen? Haben Claude Lévi-Strauss, Michel Foucault, Susan Sontag, Judith Butler, Giorgio Agamben sich umsonst den Kopf darüber zerbrochen, wie menschliches Zusammenleben in aufgeklärter Würde möglich ist? Sentimentalität ist die Kehrseite der Brutalität. Das lehrt uns Grillparzer. Mitten im Krieg gegen Hitler wurde im britischen Unterhaus der Antrag gestellt, das Kulturbudget zu kürzen. Churchill, Premierminister und Verteidigungsminister in einem, empörte sich dagegen. Wofür kämpfen wir denn? Soll er ausgerufen haben. Und der Antrag war vom Tisch. Kunst, Musik, Literatur können Inhumanität nicht heilen. Aber sie können die Humanität stärken. Viele Jahre wurde Hohn und Spott über jene gegossen, die schlicht gut sein wollten. Was ist aus dem bürgerlichen Streben nach dem schönen, wahren, guten geworden? Diese Edelsteine müssen wir doch im Herzen bewahren, oder sind wir so weit gekommen, dass wir beim Schönsein, beim Gutsein und bei der Wahrheit nicht beobachtet werden wollen, als würden wir liebevollen Sex treiben oder zu einem Gott beten, über den alle Welt sagt, es gibt ihn nicht? Gutmensch ist zum Synonym für Trottel geworden. Und ein Trottel, das will niemand sein. Wer gut sein will, schämt sich. Wenn wir uns Gedanken über unseren Feind machen, sollten wir damit rechnen, dass auch er über uns nachdenkt. Wenn wir überlegen, wie wir ihn verletzen könnten, sollten wir gewärtig sein, dass er sich ähnliche Fragen stellt. In der Politik werden Maßnahmen nicht nach schön und hässlich, auch nicht nach gut und böse, schon gar nicht nach wahr und falsch gefasst. Wer ist der Feind? Wer ist der Freund? Danach wird die Welt in der Politik geschieden. Wir wollen gegen unseren Feind fair sein, aber wir bereiten uns auf den Fall vor, dass er es nicht ist. Das Singen und das Tanzen aber sollten wir nicht verlernen. Denn wie sagt Bertolt Brecht, auch der Hass gegen die Niedrigkeit verzerrt die Züge, auch der Zorn über das Unrecht macht die Stimme heiser. Und das wollen wir nicht. Wir wollen schön sein und Schönes tun, denn Mangel an Schönheit macht unglücklich und böse. Mangel an Schönheit macht zynisch und bleich. Mangel an Schönheit macht, dass man sich langweilt und den sternenklaren Nachthimmel anschaut, ohne ergriffen sein und ohne zu staunen. Mangel an Schönheit macht traurig und krank. Mangel an Schönheit trübt die Sinne, man sieht nicht mehr das Offensichtliche, man kann Musik nicht mehr von Gekreische unterscheiden und eine gute Pasta schmeckt einem gleich wie ein Cheeseburger. Mangel an Schönheit macht müde und lebensmüde. Mangel an Schönheit macht neidisch und missgünstig. Mangel an Schönheit macht unzufrieden. Mangel an Schönheit bewirkt, dass ich mich gering schätze und mich nicht einmal mehr verachte, wenn ich mich nicht mehr im Spiegel anschauen kann. Mangel an Schönheit macht feige. Mangel an Schönheit macht dumm. Mangel an Schönheit kann unserer Gesundheit schaden, weil, wenn die Schönheit fehlt, uns an der Gesundheit wenig liegt. Mangel an Schönheit macht uns unempfindlich gegenüber Komplimenten und zerstört unseren Charme. Mangel an Schönheit macht müde und lebensmüde und unglücklich und böse. Mangel an Schönheit verheert die Welt, sodass zuletzt bei allem Reichtum und aller Schönheit nichts mehr lebenswert erscheint. Mangel an Schönheit macht mich unglücklich. Mangel an Schönheit bringt die miesesten Seiten meines Charakters zum Vorschein. Mangel an Schönheit macht, dass ich mich am Hässlichen freue. Mangel an Schönheit macht mich unglücklich. Mangel an Schönheit macht, dass ich ängstlich und geduckt durch den Tag gehe. Mangel an Schönheit macht, dass wir niemanden mehr lieben und dass wir die Liebe für Getue halten. Mangel an Schönheit zwingt uns zu der Meinung, alles müsse wenigstens einen Ertrag abwerfen. Mangel an Schönheit macht, dass ich keine Bücher mehr lese. Mangel an Schönheit macht, dass wir für niemanden Sorge tragen wollen, bald auch nicht mehr können. Mangel an Schönheit macht erbärmliche Schwachköpfe aus uns. Mangel an Schönheit macht uns langweilig. Mangel an Schönheit bringt vielleicht Geld, aber keine Idee, es auszugeben. Mangel an Schönheit macht rachsüchtig, kleinlaut und gehässig. Mangel an Schönheit macht misstrauisch und kleinkariert. Mangel an Schönheit macht geizig und Mangel an Schönheit macht schlechte Laune. Mangel an Schönheit macht, dass wir vergessen werden. Dankeschön.
Das waren Gedanken von Michael Köhlmeier zur Schönheit. In seinem Vortrag erwähnte er auch das Lied von Leonard Cohen, Dance Me to the End of Love. Das Lied erzählt vom letzten Liebesschwur eines Paares angesichts des Todes. Und das hören wir jetzt.
Lift me like an olive branch and be my homeward dove. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Oh, let me see your beauty when the witnesses are gone. Let me feel the moving like they do in Babylon. Show me slowly what I only know the limits of. Oh, dance me to the end of love. Dance me to the end. Dance me to the wedding now, dance me on and on. Dance me very tenderly and dance me very long. We're both of us beneath our love, we're both of us above. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Dance me to the children who are asking to be born. Dance me through the curtains that our kisses have outworn. Raise a tent of shelter now, though every thread is torn. dance me to the end of love. Safely in. Touch me with your naked hand. Touch me with your glove. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Dance me to the end.
Fokus. Ein Pflichttermin zur Erweiterung von Geist und Seele.
Einer der größten Schönheitsexperten unter den Schriftstellern war Fjodor Dostojewski. Der große russische Schriftsteller soll jedes Jahr nach Dresden gereist sein, um das Gemälde der Sixtinischen Madonna zu betrachten. Vor diesem großartigen Werk verweilte er lange Zeit. So ist es überliefert. In seinen Romanen zeigt er uns die düstere Seite der menschlichen Seele. Was ihn aber tatsächlich antrieb, war offenbar die Suche nach Schönheit. In seinem Roman »Der Idiot« schreibt er, Schönheit wird die Welt retten. Nun aber zu Monika Helfer, ihrem erfolgreichen Roman »Bagage« und ihrem Schönheitsbegriff.
Wenn man jemanden liebt, dann ist es Schönheit. Also es hat immer mit Liebe, mit Zuneigung zu tun, finde ich. Und wenn man Schönheit bewertet, dann ist es so, zum Beispiel sagt die Mutter zu ihrem Kind, war's schön auf dem Ausflug? Und das Kind sagt ja, und das heißt eigentlich, ist nichts passiert. Die Mutter will eigentlich nur eine Bestätigung, dass alles gut war. Und da ist das Wort einfach schön falsch angewendet. Und es wird ständig falsch angewendet, dieses Wort, finde ich. Und ich denke immer, Schönheit ist auch ein Wort, das sich von selbst erklärt. Es ist eine Empfindung. Und wenn ich etwas als schön empfinde, dann weiß ich es. Ich weiß, das ist schön, weil ich es so empfinde. Da muss ich nicht irgendeinen Beweis antreten. Das ist einfach dann Tatsache.
Berührt Schönheit?
Auf jeden Fall. Schönheit berührt.
Jetzt ist schön so ein Wort, so ein beliebiges Wort. Also es ist nicht so klar wie vielleicht andere Wörter, wie schmutzig. Wie stehen Sie zu diesem Wort?
Also ich finde schon, dass es klar ist. Ich habe zum Beispiel mir überlegt, wenn ich etwas schreibe und das Wort schön verwende und dann zum Beispiel bei einem Gesicht einer Person oder bei einer Naturbeschreibung, bei dem Gemälde, dann denke ich mir, ich nehme schön, weil es mir als erstes einfällt. Ich bin jemand, der ungern Adjektive verwendet und dann überlege ich mir, was könnte ich für ein anderes Wort nehmen? Und dann suche ich mir Synonyme. Jetzt habe ich mir ein paar Synonyme aufgeschrieben, die mich alle nicht befriedigen. Also Anmut, Noblesse, Charisma, Attraktivität, Pracht, Ausstrahlung, Feinheit, Glanz, Liebreiz, Feinheit, Bann. Und schlussendlich, was habe ich verwendet? Schönheit.
Aber schreit schön nicht nach Erklärung, nach Präzisierung?
Überhaupt also, nicht. Eben nicht. Das finde ich ganz anderer Meinung. Ich finde schön, schön ist einfach schön. Es braucht nichts. Ich weiß einfach, ich empfinde etwas als schön und das reicht mir.
Und eine Begründung? Also dieses Gemälde ist schön, weil die Bäume ganz besonders fein gestaltet sind?
Meine Empfindung ist ganz klar. Ich kann auch nicht sagen, was an diesem Gemälde jetzt schön ist. Es spricht mich an. Ich empfinde dieses Gemälde als schön. Das genügt mir. Ich möchte es gar nicht präzisieren. Ich finde es viel zu kompliziert. Wenn ich etwas nur so halb schön finde, dann kann ich sagen, also Ich meine, die Bäume auf diesem Bild finde ich ja sehr schön. Dagegen der See, der ist irgendwie dumpf und unklar. Dann muss ich es präzisieren. Aber wenn ich das gesamthaft als schön empfinde, dann sage ich einfach, ich finde, das ist ein schönes Bild. Das genügt.
Wir haben jetzt von Äußerem gesprochen. Ja. Es gibt aber auch das Wort oder den Begriff der inneren Schönheit.
Das hat ja schon fast was Religiöses. Also innere Schönheit ist was Reines. Also das finde ich ein bisschen problematisch, weil was heißt innere Schönheit? Ich denke mir, jedes Kind hat eine innere Schönheit, weil es völlig unschuldig ist. Oder ein Säugling oder ein Kleinkind ist schön, weil es unschuldig ist. Aber ein Mensch, der schon auch schlechte Sachen gemacht hat oder gedacht hat, der kann nicht unbedingt schön sein. Es ist schwierig, wenn er sagt, innere Schönheit. Also das heißt auch, er ist anständig, er will nur Gutes, er will nichts Böses machen. Das ist der Begriff der Schönheit dann.
Sie haben ja in Ihrem sehr berühmten und viel gelobten Roman Bagage, da ist die Hauptfigur die Maria, die ja gesegnet ist von äußerer Schönheit. Warum ist diese Frau so schön für die Menschen?
Vielleicht ist es einfach die Stimmigkeit, die diese Person ausmacht. Aber bei ihr, ich habe sie genommen, weil sie mit ihrer Schönheit unglaublich aneckt. Ihre Schönheit ist was Gefährliches. Also sie bringt Unglück. Sie ist nichts Gutes. Also man denkt, eine schöne Frau, die hat es immer gut. Aber die Maria ist mit ihrer Schönheit nicht gesegnet.
Es ist eigentlich ein Fluch.
Ja, es ist ein Fluch.
Ist die Maria auch innerlich schön?
Sie ist schön und nicht schön, wie jeder Mensch. Sie hat gute und schlechte Seiten. Ich würde von einem Erwachsenen nie sagen, dass er schön ist, innerlich. Weil ich ja gar nicht weiß, wie es in ihm aussieht. Vielleicht ist er nach außen schön, aber er denkt sich schlechte Sachen und dann ist er auch nicht schön. Also das ist schwer zu beantworten.
Die Maria hat ja eben diese besondere Schönheit, die offenbar wird sie von allen Frauen beneidet und auch von den Männern begehrt. Ist das jetzt ihr Thema mehr oder ist das eigentlich das Problem der anderen?
Das Thema von Marias Schönheit ist natürlich konfrontiert mit den Frauen, die neidvoll sind und den Männern, die sie begehren. Das ist, weil das alles Konflikte sind. Aber sie will ja gar keine Konflikte verursachen. Sie will ja gar nicht anecken. Sie ist einfach, wie sie ist, aber das bringt Unglück.
Ist das auch die Tragik in der Figur, in der Geschichte, dass der Roman derart erfolgreich geworden ist?
Das kann ich jetzt selber überhaupt nicht beantworten. Ich denke mir, auch diese Enge in diesem Tal und diese Zeit nach dem Ersten Weltkrieg oder im Ersten Weltkrieg, das war so eine beengende Situation. Und die Männer sind in den Krieg gezogen, die Frauen waren allein zu Hause. Einige Männer, die nicht kriegsfähig waren, sind zu Hause geblieben. Und die haben dann die schönen Frauen, wenn sie da waren, angeschaut. Die wenigen Männer, die noch da waren. Und die eigenen Frauen, die waren natürlich dann ärgerlich und haben gesagt, genüge ich dir nicht. Und das ist ein Konflikt.
Also diese Schönheit der Maria hat aufgeregt.
Ja. Hm.
Sie haben jetzt ein Stück vorbereitet für uns, eine kleine Lesung aus dem Buch. Darf ich Sie bitten?
Ja, bitte. Es ist dieses verdammte Gesicht, rief der Pfarrer. Dabei drehte er sich um, er rief es ins Tal hinunter, als würde er auf der Kanzel stehen, und unten lauschte die Gemeinde und glotzte zu ihm hinauf, rechts die Frauen, links die Männer. Glaubt denn einer, der Herrgott formt so ein Gesicht? Glaubt denn einer, der Herrgott ist so ungerecht? Die Frauen plärren, wenn sie dein Gesicht sehen, und sie gehen ihren Männern auf die Nerven. Warum nicht ich? Das sagen sie, als hätte der Mann dein Gesicht gemacht, damit er es anstarren kann. Sie kommen zu mir in den Beichtstuhl und sagen das. Warum nicht ich? Als hätte ich dein Gesicht gemacht. Aus welchem Dreck denn bitte? Aus welchem Dreck hätte ich so ein Gesicht kneten können? So ein Dreck wächst bei uns nicht. So ein Dreck wächst vielleicht in der Stadt. Und vom Gesicht geht's dann direkt in den Bauch, ha? Das ist ein kurzer Weg. Man kann den Männern nicht einmal böse sein. Das denkst du doch. Das denkst du doch auch. Gib's zu. Gib Antwort, Maria. Was denkst du? Sag mir, was du denkst. Wenn ich dich jetzt frage, du Luder, dann würdest du sagen, natürlich würdest du das sagen, wem der Herrgott so ein schönes Gesicht gegeben hat wie mir. Das würdest du doch sagen. Gib's zu. Dem gibt er auch das Recht, sich mit den Männern einzulassen, dass du sie zu dir lässt. Wozu wäre denn so ein schönes Gesicht sonst gut? Genau so denkst du. Gib's zu. Gib's zu.
Das ist eine sehr heftige Stelle im Buch. Welche Emotionen kommen bei Ihnen jetzt hoch, wenn Sie das jetzt noch einmal lesen?
Ich meine, die Grundlage ist dafür halt, dass die Maria schwanger ist, ihr Mann ist im Krieg. Sie ist schwanger, aber er war ja auch auf Urlaub da. Also das Kind kann ja auch von ihm sein. Aber die Leute, die sie nicht mögen und die sie verachten von vornherein, die sagen, die hat ihren Mann betrogen, das Kind ist von dem und dem. Und dann kommt meine Mutter auf die Welt und die wird von ihrem Vater, der nicht glaubt, dass das Kind von ihm ist, wird sie einfach wie Luft behandelt. Sie ist gar nicht vorhanden für ihn. Und das ist diese Tragödie in der Geschichte, dass er nicht annehmen kann, dass es sein Kind ist.
Das hat ja viel auch mit der Familiengeschichte, mit Ihrer Familiengeschichte zu tun, der Roman. Jetzt ist auch der Josef ein schöner Mann, wird auch im Roman klar. Wieso ist die Geschichte bei ihm so ganz anders? Also seine Schönheit ist ja kein Fluch.
Ja, ich meine, es ist schön, wie ein Mann schön ist. Er ist halt, er entspricht diesem Bild, also diesem Schönheitsideal der Männer damals. Er ist schlank und er ist sauber. Also da kommt auch dazu, er ist sehr ordentlich, er schaut auf sich. Er würde nie was Schmutziges anziehen, wenn er ins Dorf geht. Also er ist sehr gepflegt, also gepflegt in seinem Rahmen, wie ein armer Mann es halt kann. Aber das ist auch schön. Er putzt sich die Zähne. Er putzt sich die Zähne mit Salz, wenn er keine Zahnpasta hat. Also er kämmt sich. Es ist ihm einfach wichtig, wie er aussieht. Und das ist der Begriff für einen schönen Mann damals. Und ich finde auch heute, also für mich.
Jedenfalls. Ja. Frau Helfer, was hätte passieren müssen in dieser Geschichte, dass es für Maria gut ausgegangen wäre?
Ja, das ist natürlich schwierig zu sagen. Es hätte der Krieg nicht stattgefunden, wäre sie jetzt geboren. Das kann man gar nicht beantworten. Ich meine, damals war eine Frau schön, weil sie einfach schön war. Da gab es ja auch nicht diese vielen Hilfsmittel, die man heute hat, sich zu verschönern. Denn wenn jetzt eine Frau schön ist, dann kann auch eine nicht schöne Frau sich schön machen. Das war damals gar kein Thema. Und diese reine Schönheit von ihr, also diese auch, ich will nicht sagen unschuldige, aber also diese Naturschönheit von ihr, die hat so aufgeregt.
Wie hat das jetzt in der Familiengeschichte weitergewirkt auf Sie, auf die Enkelin?
Diese ja, man hat es halt so erzählt, wie man so, was wie ein Märchen, wie man ein Märchen erzählt. Ich habe sie ja gar nicht gekannt. Ich meine, die ist ja mit 32 Jahren gestorben. Und natürlich wird sie in meiner Erzählung sicher schöner, als sie je war, weil man im Erzählen immer wahrscheinlich übertreibt oder es besser machen will. Es hat auch für die Geschichte gepasst.
Beim Lesen kam mir automatisch ein bisschen die Parallele in den Sinn zur heutigen MeToo-Debatte. Gibt es da Parallelen?
Ja, natürlich fällt einem natürlich automatisch ein, einfach weil es so ein Grundthema ist. Aber damals war das, ich meine, damals war die Emanzipation ja auch kein Thema. Damals waren die Frauen einfach nicht so viel wert wie die Männer, das muss man einfach sagen. Die Zeit, als die Frauen ihre Männer fragen mussten, ob sie arbeiten dürfen, das ist ja gar nicht so lange her.
Genau.
Wenn man jetzt gerechterweise sagt, so wie wir jetzt dastehen, die Frauen müssen gleichwertig sein, die Frauen müssen gleich verdienen wie die Männer. Also ich finde, in einer Gleichgerechtigkeitsdebatte, finde ich immer, müsste das Wirtschaftliche im Vordergrund sein. Müsste man sagen, es muss den Frauen Gerechtigkeit widerfahren, also was die Bezahlung anlangt, dass sie es einfach genauso leicht haben wie die Männer.
Und schon auch, wenn man die Geschichte liest, also da kommen dann die ganzen Geschichten der amerikanischen Schauspielerinnen, kamen mir dann in den Sinn, die sich beim Regisseur andienen mussten, damit sie Rollen bekamen. Das ist ja nicht verschwunden.
Ja, das ist, ich glaube, das wird auch nie verschwinden. Und vor allen Dingen würde ich einmal die Frage stellen, muss man sich andienen? Natürlich, wenn man sich andient, hat man es leicht, aber ich glaube auch, dass es begabte Schauspieler gibt und Schauspielerinnen gibt und gab, die einfach durch ihr Talent groß werden können. Weil wenn ich mir denke, ich kann nur erfolgreich haben, wenn ich jetzt mit dem Regisseur ins Bett gehe, das ist ja deprimierend. Wo bringe ich mich selber ein? Wo ist mein Talent? Wo ist mein Erfolg? Wenn ich dann nach dem Film, der gut gelaufen ist, sage, ich habe diese Rolle nur bekommen, weil ich mit dem ins Bett gegangen bin, das mindert mich doch als Person, das macht mich doch kleiner, als ich bin. Also wenn ich eine Schauspielerin wäre, dann würde ich versuchen, aus eigenen Kräften einfach so gut zu sein und mir nicht mit Hilfe der Männer meinen Erfolg zu bewerkstelligen. Das ist einfach, das darf nicht sein. Ich glaube, bei den Schriftstellern passiert das nicht so oft. Es ist auch unglaublich billig, wenn man das dann sagt, ja, die hat Erfolg, weil. Ich glaube, das wird oft ganz ungerecht erzählt, weil Ein Schriftsteller sowieso, ein Schriftsteller muss etwas leisten von sich aus, sonst ist er einfach nicht präsent. Der kann nicht, wenn er jetzt einen Verleger kennt, der muss ja dann ein zweites Buch abliefern oder, das geht ja nicht. Der muss immer auf sich zurückkommen, also.
Bleiben wir beim Thema Schriftsteller. Es gibt einen Schriftsteller, nämlich Fjodor Dostojewski, der hat einen markanten Satz geprägt, Schönheit wird die Welt retten.
Ja, das ist natürlich provokant, aber der meinte sicher so, dass er denkt, wenn die Schönheit da wäre, ja, als Gesamt gesehen, dann gäbe es keine Kriege. Weil ein Krieg ist ja was Hässliches. Und gäbe es keine Kriege, wäre natürlich die Welt schön oder schöner. Ich meine, der Krieg ist eine Männersache. Natürlich gibt es auch Ausnahmen. Also die Margaret Thatcher war eine Kriegstreiberin und es gibt auch etliche Frauen, die den Krieg befürwortet haben. Aber im Grunde genommen sind die Frauen immer gegen den Krieg gewesen, einfach weil sie Söhne hatten, die sie in den Krieg schicken mussten und weil sie nicht wollten, dass sie erschossen werden. Das ist einfach, den Krieg zu verachten und den Krieg als hässlich zu bezeichnen, ist normal. Und gegen den Krieg zu sein, ist was Edles. Und keinen Krieg zu führen, ist was Edles und deshalb ist es was Schönes.
Und dann hat er noch was gesagt, was sagen Sie zu diesem Zitat? Gewiss können wir nicht ohne Brot leben, aber es ist ebenso unmöglich, ohne Schönheit zu leben.
Ja, das ist ein frommer Wunsch. Ich glaube, natürlich kann man ohne Schönheit leben. Weil ohne Brot verhungert man, aber ohne Schönheit verhungert man nicht. Also jetzt ganz platt gesagt, es ist natürlich trostlos, wenn man in einem Lager lebt und alles ist hässlich, alles ist hässlich. Das Essen ist schlecht, wenn man überhaupt eines bekommt. Also die Zelle, in der man gefangen ist, ist hässlich und kalt und feucht. Das ist alles miserabel. Aber da den Mangel an Schönheit zu beklagen, ist fast ein bisschen ein Luxus, finde ich. Weil der Hunger ist ja vordergründig. Und wenn jemand Hunger hat, dann, glaube ich, denkt er lange nicht an die Schönheit.
Das ist ein Luxusproblem.
Ja, Luxus ist vielleicht, ich bin auch der Meinung, dass Schönheit das unglaublich Wichtiges ist. Ich fühle mich auch manchmal verletzt durch Hässlichkeit. Also wenn ich so Plakate sehe, die einfach so ganz so schlampig dahingeschmissen sind und irgendwie überhaupt nichts Lebenswertes haben. Oder wenn ich Filme sehe, wo ich das Gefühl habe, es ist überhaupt nichts Schönes da. Es ist kein Charakter gezeigt, der irgendwie nachvollziehbar ist. Dann empfinde ich es auch als hässlich und denke mir, wäre es nur schöner. Also der Schönheitsbegriff ist natürlich unglaublich anwendbar auf ganz viele Dinge.
Dann habe ich ein interessantes Zitat von Stefan Sagmeister vom Designer, vom Vorarlberger Designer gefunden, der gesagt hat, das Gegenteil von Schönheit ist nicht Hässlichkeit, sondern Wurstigkeit. Können Sie dem etwas abgewinnen?
Ja, finde ich gut. Das ist natürlich eine politische Aussage. Weil wenn ich, wenn mir alles egal ist, also ich könnte jetzt ganz klein anfangen, wenn mir egal ist, wie ich aussehe, dann komme ich verschlammt, ich kämme mich nicht, ich wasche mich nicht, ist mir alles egal. Dann verneine ich das Leben. Aber wenn ich das Leben liebe und es den Leuten zeigen will, dass ich gerne lebe, dann kann ich auch nicht wurstig sein. Dann kann es mir nicht egal sein, wie die politische Lage ist. Dann muss ich sagen, ich möchte, dass es anders ist. Ich muss wählen gehen, dass eine andere Zeit kommt. Also ich muss mich schon also beteiligen, also auch wenn es nur die Wahl ist, an der ich teilnehme. Aber ich muss mich beteiligen an der Welt, damit sie nicht wurstig ist.
Das heißt doch aber eigentlich auch, dass Schönheit auch etwas mit Engagement zu tun hat.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber es gibt auch hässliche Engagements, finde ich, ganz hässliche. Es gibt auch, wenn man sich falsch engagiert, kann es auch sehr hässlich sein. Also ich glaube, das ist so kompliziert und so dünnhäutig, das muss man schon sich genau überlegen. Es ist nicht unbedingt so, dass Schönheit, politische Schönheit, das ist überhaupt ein ganz komplizierter Gedanke. Was wäre politische Schönheit? Ich meine, das kann ich nur übersetzen mit Anständigkeit. Also ich wünsche mir, dass ein Politiker ehrlich ist, dass er anständig ist. Aber das kann ich auch nur mir wünschen, weil die Menschen sind ja auch nicht nur anständig. Es kann ein Politiker auch einmal lügen. Das muss ich auch akzeptieren. Aber ich glaube, politische Schönheit wäre wünschenswert. Aber mehr kann ich dazu, glaube ich, nicht sagen.
Also mehr davon jetzt und heute?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Wo würden Sie sich vermissen oder wo vermissen Sie sie?
Ich vermisse sie, wenn die Hässlichkeit überhand nimmt. Ich meine, es ist ja auch so, wenn man wenig hat, wenn man wenig besitzt, dann kann man sich auch von der Weser ein paar Blumen holen und sie auf den Tisch stellen. Das ist ja auch Also eine Sehnsucht nach Schönheit, die ich mir erfülle, wenn ich, da kann ich auch ein Wasserglas oder einen Joghurtbecher, ein paar Blumen von der Wiese stellen. Das hat nichts gekostet, da habe ich doch irgendwie die Sehnsucht nach etwas Schönerem gehabt als diesen blanken Tisch, auf dem vielleicht nur Kartoffeln sind oder halt wenig. Also es kann ganz klein sein, die Schönheit. Das muss nichts Bombastisches sein.
Es hat ja auch Ihr Mann von ganz kleinen Dingen erzählt im täglichen Leben, die er als schön empfindet. Gibt es da auch ein paar Sachen, die Sie dazu nennen könnten?
Es ist einfach diese Empfindung, die man hat. Ich meine, wenn ich bin sowas, ich habe Kinder immer gern gehabt, aber wenn ich jetzt eine junge Frau sehe und in den Kinderwagen hineinschaue, dann bin ich irgendwie beglückt und das ist schön. Da sehe ich so ein Kind, das hat die Händchen so auf dem Kissen, so ganz, also so, es fürchtet sich nicht, weil sonst wäre es nicht so ausgebreitet. Das hat keine Angst, also es bietet sich an der Welt und das finde ich sehr schön.
Noch einmal zum Roman zurück, die Figur der Maria, also ihrer Großmutter, ja. Die so schön ist. Wie hat sich das bei Ihnen weitergezogen? Sie sind ja auch eine sehr attraktive Frau. Sind Sie auch angeeckt?
Nein, außerdem bin ich nicht so schön.
Ich meine, schon.
Normal. Es ist einfach so, nein, bei mir war das kein Thema. Ich meine, meine Tante hat dann schon mal gesagt, binde die Haare zusammen oder du musst dir jetzt nichts einbilden oder so. Aber es, bei mir ist das Leben in dieser Hinsicht normal verlaufen.
Also es hat keine bleibenden Schäden, diese Geschichte der Familie zurück.
Nein, nein, nicht, nein.
Gelassen oder, nein. Oder es hat keine gegeben. Nein. Wenn wir noch einmal ganz kurz zurückgehen auf diesen Schönheitsbegriff, den Sie haben und auf die Texte, die Sie schreiben. Wann ist ein Text schön für Sie?
Wenn ich ihn als stimmig empfinde. Also ich lese einen Text und ich habe das Gefühl, da ist nichts Falsches. Man hat ja auch, wenn man so lange wie ich schon schreibt, ein Gespür dafür, wenn die Worte falsch verwendet werden. Manchmal beim Schreiben, man liest etwas und denkt, es ist eitel. Da ist der Schriftsteller so im Vordergrund, also er präsentiert sich so. Und also ich für mich, ich kann ja immer nur für mich reden beim Schreiben, ich finde, als Autor möchte ich immer gerne im Hintergrund sein. Also ich möchte mich nicht an die Front stellen. Wenn ich etwas beschreibe, dann bin ich ganz hinten und schaue einfach nur. Und wenn es mir gelingt, das, was ich sehe, gut zu beschreiben, dann kann es schön sein.
Und wie bemerken Sie, wenn der Text noch nicht ganz passt? Ist das beim Lesen so ein Bauchgefühl, das dann kommt?
Ja, das widerstrebt mir dann. Vielleicht merke ich es nicht gleich. Ich meine, ich schreibe dann einen längeren Text und zuerst bin ich euphorisch und dann, besonders ich schreibe ja viel in der Nacht und dann am Morgen lese ich es und denke ich mir, da muss ich noch ordentlich drüber, weil es einfach in der Schnelligkeit, in Euphorie der Nacht oder so, hat sich für mich schöner dargestellt, als es in Wirklichkeit ist. Da muss ich es halt überarbeiten. Aber ich meine, darum ist das Überarbeiten auch so wichtig in den Texten.
Wann sind Sie zufrieden? Wie muss es sein?
Ich überarbeite eigentlich nicht wahnsinnig viel, aber ich überlege mir immer, bevor ich anfange zu schreiben, sehr gut, was für einen Satz ich schreibe. Und wenn er mir gefällt, wenn ich das Gefühl habe, er stimmt in dieser Geschichte. Es muss ja auch immer in der Geschichte stimmen. Also ich kann nicht, wenn ich einen Text schreibe, der jetzt in Vorarlberg passiert, kann ich nicht so amerikanische Wörter einbringen oder es muss einfach irgendwie dem Text, also der Geschichte entsprechen, die ich schreibe.
Und dann sind die Texte gut und schön?
Ich hoff's.
Frau Helfer, recht herzlichen Dank,
danke,
dass Sie
auch
bei uns in Fokus waren. Dankeschön.
Danke.
Das war für heute ein Fokus über die Schönheit. Kollege Christoph Maria Holzer und ich verabschieden uns und wünschen Ihnen noch ein wunderschönes Wochenende. Auf Wiederhören und danke für Ihr Interesse.